Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag. Es ist die Ausgabe vom 24. Juni 2018. Ich habe heute einen Wein im Glas, der aus dem Roussillon kommt. Und bisher gab es noch gar keinen Wein aus dem Roussillon, obwohl es eines meiner liebsten Anbaugebiete ist. Das Roussillon ist ja ganz im Süden Frankreichs, kurz vor der spanischen Grenze, wenn man so will. Perpignan ist eine der wichtigsten Städte. Collioure kennt man vielleicht. Es ist das Gebiet, wo man auch auf die sehr hochgelegenen Katharaburgen trifft, also Reste der Katharaburgen, und das ganze Gebiet befindet sich sozusagen am Rande der Pyrenäen und einiger weiterer Gebirgszüge, und diese unterschiedlichen Gebirgszüge, die haben dafür gesorgt, dass das Roussillon so interessant ist, wie es eben heute ist, weil die unterschiedlichen Einflüsse zur Folge hatten, dass sich unterschiedlichste Bodenschichten dort gebildet haben. Also es kann manchmal sein, dass es eben alle paar Meter dort ganz unterschiedliche Böden gibt. Es hat lange gedauert, eigentlich bis in die letzten 15 Jahre hinein vielleicht, dass das Roussillon überhaupt bekannt geworden ist für Qualitätsweinbau, für wirklich großartige Weine. Davor ist das Ganze so ein bisschen so dahingedümpelt, so wie größere Teile ja des Languedoc, die vor allen Dingen für Massenwein bekannt waren, aber eben weniger für, ich sag mal, Cru des Südens. Das hat sich gelegt, unter anderem im Roussillon ist das verbunden mit dem Namen Gérard Gobi, der dort für Furore gesorgt hat vor einigen Jahren, und seitdem sind eben diverse Winzer nachgezogen, Tom Lübbe zum Beispiel von Matassa, Thomas Taibert von der Domaine de l'Horizon oder eben auch Majorie und Stéphane Gaillet von Les Rocs des Anges, was übersetzt so viel wie der Fels des Engels heißt. Hört sich vielleicht so ein kleines bisschen kitschig an, aber ich werde zumindest mal so ein bisschen erklären, wo es herkommt. Majorie stammt aus Grenoble. Die hat viel Zeit in Weinbergen von Condrieu und Côte Rôtie, also an der Nordrhone, verbracht. Stéphane stammt aus der Normandie, also jetzt nicht unbedingt aus einem Weinbaugebiet, also wenn, dann eben Apfelweinbaugebiet. Beide sind, also er ist vor allen Dingen auf dem Land aufgewachsen. Sie hat viel Zeit auf dem Land verbracht, und die beiden haben sich in den 1990er Jahren auf der Landwirtschaftsschule von Montpellier kennengelernt, also eben schon unten im Süden. Und hat nicht nur beide ein Faible für Wein, sondern eben auch für Pferde, und sind an den Wochenenden dann mit Pferden losgezogen, ins Languedoc und Roussillon geritten, vor allen Dingen ins Roussillon. Dann irgendwann hat sich herausgestellt, dass beide das dort sehr gerne mochten, und sind dann auch 2000 ins Roussillon gezogen, nachdem sie eben die Landwirtschaftsschule beendet hatten, also auch sozusagen die Lehre zum Weinmachen dort beendet hatten. Und Majorie ist eben zum schon vorhin genannten Gérard Gobi gegangen und hat dort noch eine Zeit gearbeitet, ist so ein bisschen nochmal in die Lehre gegangen, hat von ihm eben auch viel über, vielleicht kann man am besten sagen, die Philosophie des Weinmachens gelernt, natürlich auch über biologische und biodynamische Praktiken im Weinbau. Stéphane hat auf einem Weingut in Mory gearbeitet, Mory unweit von Collioure und Rivesaltes entfernt, ist ein bekannter Weinort, vor allen Dingen für Süßweine. Mory ist einer der Orte eben auch, die bekannt sind für ihren schwarzen Schiefer. Und während Stéphane eben dort gearbeitet hat und Geld verdient hat, ist Majorie losgezogen und ist auf die Suche gegangen nach eigenen Weinbergen und hat dann 2000, dann eben auch 2000, 2001 einen Weinberg gefunden, der zu kaufen war. Diese Weinberge haben damals auch nicht besonders viel Geld gekostet, weil dieses ganze Roussillon eben auch noch nicht wirklich im Fokus stand. Dieser Weinberg war ein mit alten Carignan-Reben bestockter Quarzboden. Weinberg, also sozusagen was ja ein sehr weißer Stein ist, quasi inmitten dieses schwarzen Schiefers. Der hieß dann auch Roc Blanc und aus diesem Roc Blanc haben die beiden oder vor allem Marjorie eben den Roc des Anges gemacht. Dann, nachdem Marjorie in Totavelle noch ein kleines Weingut gefunden hat, das sie pachten konnte, war dann eben Roc des Anges geboren, 2001. 2008 kam dann Stéphane dazu und die beiden beschlossen dann eben, also nicht nur zusammen diese Weine zu machen, sondern eben auch auf Bio bzw. vor allem Biodynamie zu setzen. Parallel dazu hat Stéphane in Mory, wo er sich ja nun sehr gut auskannte, noch weitere Weinberge gesucht, um dort eben auch diese bekannten Süßweine aus Mory zu machen. Und auch das hat irgendwann geklappt. Diese Weine werden unter einem anderen Namen angeboten, der Name Les Terres de Fagaya, werden aber im Prinzip von beiden zusammen vinifiziert, nur dass der Keller sozusagen ein bisschen aufgeteilt ist in die beiden Weingüter. 2014 dann schließlich sind die beiden nach La Tour de France gezogen, haben dort neu gebaut und sozusagen ihr Weingut nochmal auf Next Level gehoben, eben um genauso arbeiten zu können, auch im Keller, wie sie es eben haben wollen. Also mit ohne Umpumpen, sondern eben alles sozusagen von oben nach unten mit einem natürlichen, möglichst natürlichen Fluss zu bearbeiten. Le Roc des Anges ist Les Rocs des Anges ist in Frankreich ausgesprochen populär, also wird auch sehr hoch bewertet. Die Weine sind ziemlich gefragt. Es gibt eine ganze Reihe Weißweine, die vor allen Dingen von Macabeu und Grenache Gris stammen, unterschiedlich sozusagen zubereitet, unterschiedlich vinifiziert. Meistens mit ausgebaut in älteren Holzfässern. Es gibt aber auch einen, der unter der Jura-Hefe liegt, also eben unter der Florhefe. Es gibt einen Muskat unter den Weißweinen und es gibt eben reinsortige, also sowohl Cuvées als auch reinsortige Weine eben von Weinbergen. Und das ist das Besondere auch so ein bisschen da unten in der Ecke von Weinbergen, die bis zu 100 Jahre alt sind. Ich bin ein großer Fan der Weißweine. Bei den Rotweinen würde ich nicht sagen, dass ich mich schwer tue, aber die sind nicht ganz so bei mir auf dem Plan wie die Weißweine. Die Weißweine kicken mich einfach etwas stärker als die Rotweine. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass ich die Rotweine bisher nur jung getrunken habe und mir bisher keine älteren untergekommen sind. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Sie haben viel Grenache, Carignan, Syrah und das eben teilweise von Parzellen, die 1911, 1903 gepflanzt wurden, also wirklich uralt sind und da kommt schon ein sehr konzentrierter Saft raus, der vielleicht einfach in den ersten Jahren dann doch zu viel von allem bietet sozusagen, dass sich der erstmal finden muss und man die Weine erstmal doch ein paar Jahre einfach weglegen muss. 2008 konnten die beiden einen Weinberg kaufen, der mit 15 verschiedenen Rebsorten bepflanzt ist, und zwar Complanté, also im gemischten Satz. Die stehen also wild durcheinander. Es sind weiße Sorten, es sind graue Sorten und es sind rote Sorten, viele auch ganz seltene Sorten darunter. Und wenn ich sage weiß, grau, rot, dann spielt es einfach auf die Farbe der Trauben an. Wir reden ja immer von Weißwein und von Rotwein und vielleicht eben noch von Rosés und von Orangeweinen, aber wir denken relativ selten darüber nach, denke ich, dass es eigentlich drei Farben in den Rebsorten gibt. Das wissen wir eigentlich vom Burgunder. Natürlich gibt es Weißburgunder, es gibt Grauburgunder, es gibt Blauburgunder. Und diese drei Farben gibt es eben auch in anderen Rebsorten, zum Beispiel bei Grenache. Also es gibt Grenache Blanc, Grenache Gris und das, was wir normalerweise als Grenache bezeichnen, eigentlich Grenache Rouge. Und das gleiche gibt es auch bei Carignan, also auch eine südfranzösische Rebsorte, auch Blanc, Gris und Rouge. Und das sind eigentlich immer so natürliche Mutationen die irgendwann mal in den Weinbergen stattgefunden haben und häufig eben auch nicht nur an einer Stelle, sondern an verschiedenen Stellen, weil es bestimmte Rebsorten gibt, die einfach sehr gerne mutieren. Ja, 15 verschiedene Rebsorten, die in den zu Beginn der 60er Jahre gepflanzt worden sind. Die beiden haben dann, als sie den 2008 gekauft haben, noch ein bisschen aufgestockt, weil einfach manche auch kaputt waren. Sie haben ein bisschen Muskat mit dazu getan, was wahrscheinlich vorher auch schon vorhanden war. Picpoul, eine weiße Rebsorte, die einen frischen, einfachen Wein aus der Gegend hervorbringt. Der Picpoul de Pinay ist eigentlich bekannt unten im Languedoc und wird sehr gerne eben zu Muscheln und Austern getrunken, die es da unten ja auch gibt. Und sie haben eben noch Sanceau dazu gepflanzt und eben auch Grenache, Gris Blanc und Noir neu mit dazu gepflanzt. Dieser Wein heißt eben Le Vigne Métissé, darum geht's heute. Und übersetzt heißt es einfach so viel wie die gemischten Reben. Wenn man nun diesen Wein im Glas hat, dann und man weiß nichts darüber, dann würde man kaum darauf kommen, dass es sich um einen Rosé handelt. So hell ist dieser Wein, so weiß, wenn man so will. Er hat so einen leichten, so einen ganz leichten lachsfarbenen Reflex. Im letzten Jahr war er noch ein bisschen dunkler, also der 2016er war ein bisschen dunkler, ein bisschen stärker lachsfarben als der 2017er. Das kommt dann immer so ein bisschen natürlich aufs Jahr an und auf die Pressung. Und wenn man so will, handelt es sich von der Farbe her sozusagen um einen Blanc de Noir, also um einen Weißwein, der von eben auch dunklen oder roten Trauben gepresst worden ist. Bei Rosé oder bei Blanc de Noir gibt es ja, glaube ich, immer noch das weit verbreitete Vorurteil und vielleicht ist es auch gar kein Vorurteil, sondern einfach auch Tatsache, dass die meisten Rosé ziemlich belanglose Weine sind, die einfach so als Sommerweinchen hergestellt werden, häufig eben kalt vergoren, also das heißt mit sehr frisch-fruchtigen Aromen, mit so Eisbonbon-Noten teilweise auch mit dazu, mit wenig Anspruch letztlich, unkompliziert, trinkig irgendwie, unproblematisch, ja. Und deswegen ist der Rosé im Prinzip auch in dieser Schublade drin und es gab lange Zeit einfach wenige Weine, die dem widersprachen, die sagten, nein, ich bin ein ernstzunehmender Rosé, aber es gibt natürlich viele ernstzunehmende Rosés und dieser eben ist einer davon. Es ist ein Wein, der, wenn man so ins Glas riecht, eben überhaupt nicht auf den Putz haut. Also hier ist nichts, was auf diese Kaltvergärungsäster hindeutet. Es ist ein absolut seriöser Wein, der im Prinzip eben ausgebaut wurde wie ein anspruchsvoller Weißwein. Das heißt, der wurde gepresst, ziemlich schnell gepresst, also der wurde nicht lange auf der Maische gelassen, ist ja klar, weil rote Reben, man wollte ja ein Rosé haben und dieser hier ist sogar eben ein ganz heller Rosé. Der Saft wurde dann eben spontan vergoren in großen Burgunderfässern, gebrauchten Fässern, also 5 Jahre alten Fässern, sodass man eben auch keine Holzaromatik mehr drin hat und dann eben über ein Dreivierteljahr etwa ausgebaut. Was man hier in der Nase hat, wirkt zurückhaltend fein, so würde ich es mal umschreiben. Es sind Blüten, es ist ein bisschen nasser Stein, es ist eigentlich eine relative Abwesenheit von Frucht. Also man hat vielleicht einen ganz leichten Hauch von zitrischen Noten, vielleicht von einer Blutorange oder einer Grapefruit mit drin. Aber man merkt eigentlich in der Nase schon die Feinheit und Eleganz dieses Weines. Am Gaumen ist er dann präsent. Am Gaumen bleibt die Feinheit, bleibt die Eleganz, aber der Wein ist sehr präsent durch eine beeindruckende Frische und Mineralität, die der Wein am Gaumen hat. durch eine ganz klare, präzise Säure, die dieser Wein hat. Und hier haben wir Grip am Gaumen. Ja, das ist da ist eben eine Phenolstruktur, da ist eine eben auch ein leichter Gerbstoff mit drin. Da haben wir diesen nassen Stein noch viel direkter, das ist wie so ein geriebener nasser Stein, der sozusagen auch das Mineralische mit sich bringt und das die Energie aus dem Boden, wenn ich es mal so formulieren darf, so eine leichte Salzigkeit eben wieder mit drin. Die zitrischen Noten sind etwas präsenter. Da kommen auch ein paar Steinobstnoten mit da rein, aber wiederum ganz fein und zurückhaltend. Und auch diese Blüten, diese Blüten sind einfach auch geschmacklich sozusagen vorhanden. Ja, das ist wunderbar. Also es ist ein für mich ein traumhaft schöner Wein an sich schon. Also im Besonderen eben ein sehr schöner Rosé. Fein, elegant, lebendig, lang. Und sozusagen, weil er, wenn man es negativ sagen wollte, nicht Fisch noch Fleisch ist, aber wenn man es positiv sagen will, das Beste aus Wein und Rotwein irgendwie miteinander vereint, dann hat man eben auch einen Wein, der sehr flexibel ist, was seine Einsatzfähigkeiten angeht. Also das geht so durch die ganze Bandbreite dessen, was man irgendwie aus der Küche bringen kann eigentlich. Also leichtere Sachen, aber eben auch dadurch, dass der Wein durchaus Kraft hat, auch im Untergrund sozusagen, kann man sich das durchaus auch mit Fleisch beispielsweise vorstellen. Und durch die leichte Cremigkeit eben wiederum auch vielleicht eine leichte Cremigkeit in den Soßen. Also ist, glaube ich, ein sehr guter Essensbegleiter, der viel am Tisch aufgreifen kann und unterstützen kann. Und ja, für mich ist es aber einfach auch ein wunderbarer Solist. Und wenn ich jetzt die Rosé, meine Lieblingsrosé aufzählen will, die ich bisher so in meinem Leben getrunken habe, dann gehört dieser Rosé eigentlich zu den Top 5, muss ich sagen. Und es gibt sehr wenig Flaschen davon. Es ist eine kleine Parzelle nur, auf der dieser Wein entsteht. Obwohl es fast alle Weine in Deutschland bei Vin Naturel gibt, diesen Wein gibt es bisher nicht dort. Da muss man nach Frankreich gehen und ihn bei einem französischen Weinhändler kaufen, nämlich Vin Étonnant, der den jetzt gerade im Angebot hat, und deswegen mache ich auch die Sendung. Ich habe mir sozusagen meine Jahresration jetzt geholt. Den Weinhändler kann ich nur empfehlen. Die Seite ist zwar furchtbar, wie so ganz viele französische Websites. Man muss sich da wirklich durchkämpfen, und man findet auch den Wein übers Suchfeld nicht. Man muss wirklich unter Rossillon gehen, und dann findet man irgendwann die Weine von Les Rocs des Anges und dann auch wieder den Vignes Métissé. Aber wenn man ihn dann gefunden hat, jetzt kann man ihn in den Warenkorb tun. Sie senden nach Deutschland. Die Versandgebühren sind auch nicht so extrem. Und wenn man so ein bisschen durch den Laden durchschaut, bei Vin Étonnant gibt es eine ganze Reihe sehr interessanter Weine, mit denen man das Päckchen auffüllen kann. Ich hoffe, wie immer, ihr habt heute am Sonntag auch einen schönen Wein im Glas oder werdet einen schönen Wein im Glas haben. Ich verabschiede mich, und nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Tschüss.